Wenn in einer Königsfamilie irgendwas passiert, wenn da jemand aus der Königsfamilie ein Verbrechen begeht, dann wird doch meistens versucht, dass man mit Bestechung irgendwie so einen Prozess verhindert, dass es gar nicht so weit kommt. Da wird ein Geldbetrag überwiesen und dann wird die Sache im Vorhinein schon eingestellt. Oder noch schlimmer, der Staatssekretär oder die Staatssekretärin für Volksernährung, die wird sofort mundtot gemacht, wenn die nur irgendwelche Anstalten zeigt, dass sie jemand aus der Königsfamilie beschuldigt, dann verschwindet die still und heimlich und plötzlich ist sie nicht mehr zu sehen und es ist vorbei und es traut sich auch keiner, was zu sagen. So geht es in unserer Welt zu. Die Reichen und Mächtigen, die richten sich einfach das, wie es ihnen passt. Mit Gerechtigkeit hat das oft gar nichts mehr oder überhaupt nichts mehr zu tun. Und dieser König ist wirklich anders. Er spricht ein gerechtes Urteil, die Mutter ist schuldig, die Strafe wird vollzogen. Es ändert nichts daran, dass sie seine Mutter ist, kein Ansehen der Person, aber dann übernimmt er selbst die Strafe. Und er lässt sich dieses Urteil wirklich was kosten. Es hat einen hohen Preis. Er kriegt diese Peitschenhiebe ab. Und der Mutter wird das Leben geschenkt dadurch. Und damit wird dieser König zum Lebensretter für diese Mutter. Die Bibel, die spricht auch von einem Retter. Jetzt meine Frage an euch, liebe Konfirmanden. Retter. In der Bibel, was fällt euch dazu ein? Wer könnte das sein? Die jetzt im Morgengottesdienst waren, bitte nicht antworten. Konfirmanden jetzt, die heute zum ersten Mal im Gottesdienst sind. Retter in der Bibel, was fällt euch dazu ein? Jesus, super. Genau. Jesus ist sozusagen unser König. Er ist als König in die Welt gekommen. Wir denken gerade in der Adventszeit besonders daran, ein Gerechter, ein Helfer zugleich, arm und reitet auf einem Esel. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Er kommt auf Augenhöhe, er kommt nicht hoch zu Ross, er kommt auf einem Esel. Er kommt wirklich, um unsere Nöte anzunehmen, um da hineinzukommen. Und er wird dann am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden sterben. Man nennt das auch das Evangelium. Das ist ein Fremdwort, das heißt auf Deutsch die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus. Der Apostel Paulus schreibt davon im Römerbrief, im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 16. Wir sind ja gerade in der Römerbriefreihe. Wir haben heute den zweiten Sonntag, wo wir jetzt im Römerbrief fortsetzen. Den dritten. Und am ersten Sonntag ging es darum, was ist das Evangelium? Ich zitiere einfach aus dem ersten Kapitel, wo der Apostel Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, und das heißt, die rettet alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Evangelium, eine Kraft Gottes, die rettet. Es geht also um Rettung. Und wenn du Rettung hörst, Lea zum Beispiel, an was denkst du?
Jesus.
Genau, Jesus ist gut, ja. Jesus ist eigentlich fast immer die richtige Antwort. Es geht natürlich um Jesus bei Rettung, aber Rettung, das hat natürlich mit Leben und Tod zu tun. Also wenn es um Rettung geht, dann geht es wirklich um Leben und Tod, da geht es um was. Und da stellt sich die Frage, das Evangelium, die gute Botschaft von der Rettung durch Jesus, von der Rettung vor dem Tod letztendlich, die Rettung, die mich betrifft, ja, ist meine Situation so ernst? Schaut es wirklich so schlimm aus, dass ich Rettung brauche, weil ich sonst tot bin? Es gibt einige, die haben damit ein Problem. Das war damals schon bei Paulus so. Ist meine Lage wirklich so ernst? Brauche ich wirklich Rettung? Stehe ich zwischen Leben und Tod? Bin ich so gefährdet, dass ich jetzt kurz vorm Sterben bin, sozusagen? Letzte Woche haben wir uns das erste Kapitel angeschaut, wer bei mir im Gottesdienst war. Da ging es darum, dass die Menschen dahingegeben sind, die Menschen haben Gott nicht die Ehre gegeben, Gott nicht den ersten Platz. Und deswegen sind sie quasi in ihren Sünden gefangen. Sie provozieren Gottes Zorn und sie brauchen Rettung vor dem Zorn Gottes. Jetzt denkst du vielleicht, gut, das sind die ganz extremen Fälle, Mörder, Totschläger, Vergewaltiger, da gehöre ich nicht dazu. Okay, wir lesen heute das zweite Kapitel und da geht es um diejenigen, die gar nicht, die ein anständiges Leben reden, aber Paulus weist genau hier auch nach, auch ihr braucht genauso Rettung. Ihr seid genauso schuldig. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wir hören das Wort Gottes, Römer 2, die Verse 1 bis 10. Jetzt, ich bete nur kurz. Herr Jesus Christus, danke für dieses Wort. Sprich jetzt durch dieses Wort zu uns und werde du uns ganz groß als unser Retter. Amen. Es gibt keine Entschuldigung. So sagt der Apostel Paulus und dann fährt er fort. Ihr vergleicht, ihr versucht euch rauszureden, ihr versucht euch zu entschuldigen, indem ihr vergleicht. Ihr sagt, ich bin ja nicht der Schlechteste. Jeder hat so seine Fehler, es ist niemand perfekt, das ist keine Frage, aber ich bin ja kein Monster. Ich habe ja niemanden umgebracht. Ich habe nicht so viel Dreck am Stecken wie der und der. Und dann sagt der Apostel Paulus, du richtest andere und du glaubst, du kommst selbst davon. Das ist so dieses alte Bild, wenn wir mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, ich zeige jetzt auf ein paar, gell? Und dann ist es so, dann zeigen drei Finger auf mich zurück. Drei Finger zeigen auf mich zurück. Herr Jesus Christus hat es auch schon ganz scharf verurteilt. Wenn wir andere richten, dann werden wir mit dem gleichen Maßstab gerichtet. Dieses Urteil, das wir gegenüber anderen fällen, das trifft uns selbst zuerst. In der Bibel ist es ganz klar, es wird keiner den eigenen Maßstaben gerecht. Die Sünde, die fängt ja nicht erst in der Tat an, nicht erst, wenn ich einen Menschen umgebracht habe, sozusagen, dann bin ich ein Mörder. Es fängt schon oben in Gedanken an. Das ist das Erschreckende, was Jesus uns in der Bergpredigt sagt. Es ist schon die Einstellung, es ist in meinem Herzen. Jesus spitzt es unglaublich zu. Ich zitiere, was Jesus in der Bergpredigt sagt, in Matthäus 5, Vers 21, fortfolgende. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, 2. Mose 20, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das heißt, wenn du zornig bist und über deinen Nächsten denkst, was ist das für ein Idiot? Was ist das? Dann bist du biblisch gesehen, du bist vor Gott ein Mörder. Ich nehme mal an, die meisten von uns, die haben, wenn sie sich zu Bett legen am Abend, kein großes Problem und können einfach sagen, es ist wieder ein Tag rumgegangen, ich habe niemanden umgebracht. Aber wie oft können wir wirklich ehrlich sagen, heute bin ich auf niemanden wütend gewesen und ich habe keinen Menschen so behandelt, als ob er keine Liebe verdient hat. Schon eine ganz andere Frage. Der Apostel Paulus, der fragt uns in Römer 2, Vers 1, wenn du mitbekommst, wie jemand seiner Wut freien Lauf lässt und dann zum Beispiel jemanden totschlägt, wie reagierst du drauf? Ist natürlich völlig angemessen zu sagen, okay, das ist eine Sünde, in der Bibel steht, du sollst nicht töten, also von daher, das ist Unrecht, völlig richtig. Wenn wir das nicht jetzt verurteilen würden, dann würde bei uns irgendwas nicht stimmen. Aber zu Gericht sitzen, jetzt in dem Sinne, wie es der Apostel Paulus heißt, das ist mehr als das, dass wir, was wir falsch halten, sondern es drückt eigentlich aus, du bist absolut verloren und ich freue mich darüber, weil ich mich jetzt dadurch besser fühle. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass ich das Gericht verdient habe. Du hast es auf jeden Fall verdient, du bist ein ganz schlechter Mensch, aber ich nicht. Und da sagt der Apostel Paulus, da irrst du gewaltig. Wir sind um nichts Besseres. Ich sage immer gerne, es ist eine Riesengnade, dass ich zum Beispiel auch gewisse Sünden noch nicht begangen habe. Also ich bringe gleich ein Beispiel. Ich war in meiner Vikariatszeit, in meiner Ausbildungszeit zum evangelischen Pfarrer, war ich Gefängnisseelsorger in Leoben. Dort ist eine Justizanstalt. Einmal im Monat war ich dort für einen Gottesdienst eingeladen und mit der Zeit sind da Kontakte zu den Gefangenen entstanden. Und das Vertrauen ist auch gewachsen und immer wieder haben sie mich gebeten, dass ich zu einem Gespräch bereit bin mit ihnen. Wir haben uns dann getroffen in so einem Raum, man sitzt sich dann gegenüber, ist alles ein bisschen sonderbar natürlich im Gefängnis und sie haben teilweise ganz ehrlich erzählt, wie es gekommen ist, dass sie diesen Mord oder was auch immer begangen haben. Und es war immer so, dass einfach, oder war oft so, dass x Umstände zusammengekommen sind, dass die Freundin Schluss gemacht hat, dass plötzlich, man ist vom Beruf in der Arbeit gekündigt worden. Die Eltern wollten nichts mehr von einem wissen. Plötzlich, man hat auch keine Wohnung mehr gehabt und dann war Alkohol im Spiel, die Sicherung brennt durch, ein Kurzschluss und die Tat ist passiert. Und ich habe mir gedacht, ich habe kein Recht, dass ich die Person jetzt verurteile oder verachte, weil ich habe gemerkt, ich habe eigentlich das gleiche Potenzial auch in meinem Herzen. In meinem Herzen, da ist auch Zorn und da ist auch Hass. Und ich könnte auch nicht für mich garantieren, wenn ich gewisse Umstände reinkomme, dass ich noch einigermaßen normal und vor Gott richtig handle. Was ist es für ein Geschenk, habe ich mir gedacht, dass Gott die Umstände in meinem Leben bisher so gelenkt hat, dass ich noch nicht in solchen Situationen war. Und dass dieses Potenzial, das auch in meinem Herzen ist, noch nicht in diesem Ausmaß zum Ausbruch gekommen ist. Und mir ist einfach bewusst geworden, ich bin um nichts besser. Mit dem Maßstab, mit dem du andere verurteilst, mit dem du andere richtest, wirst du auch gemessen. Es fällt auf uns zurück. Das sagt uns der Apostel Paulus ganz klar. Und deswegen, es ist keine Lösung. Wir können uns dadurch nicht irgendwie aus der Verantwortung nehmen, nicht irgendwie besser fühlen. Paulus entlarvt es ganz klar. Ja, nachdem Paulus sagt, es gibt hier keine Entschuldigung für uns, kommt jetzt ein ganz starker Vers, der mich sehr anspricht. Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße, zur Umkehr leitet? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße und Buße heißt Umkehr leitet? Es ist ja so, dass wir täglich Gottes Güte, Gottes Wohlwollen erfahren, obwohl es mag sein, dass wir einen Tag beginnen und gar nicht mit ihm leben, vielleicht sind wir gar nicht gut drauf und wollen eigentlich ihm gar nicht nachfolgen, aber er beschenkt uns trotzdem so reich. Also einfach, dass ich atmen kann, dass ich Sauerstoff kriege, und dass ich leben kann, ist ein tagtägliches Geschenk Gottes an mich. Gott gibt mir in seiner Geduld, in seiner Großzügigkeit die Möglichkeit zu leben, jeden Tag neu. Was für ein Riesengeschenk. Und nun gibt es da so ein großes Missverständnis. Wir neigen dazu zu sagen, es geht mir so gut, ja, es passt eigentlich alles, das heißt, ich bin gut. Das heißt, wir empfinden das gute Erleben, das Wohlergehen als eine Bestätigung unserer Lebensweise. Es passt alles, es ist eh alles in Ordnung. Und da sagt Paulus, hast du noch nicht begriffen, Gottes Güte soll dich zur Umkehr leiten. Das heißt, er möchte dich locken. Er spricht positiv mit dir, weil er hofft, dass er dich überzeugt von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit, von seinem Wohlwollen, von seiner Güte gegenüber dir, die du überhaupt nicht verdient hast, die ich auch überhaupt nicht verdient habe, und dass du dann zu ihm umkehrst und sagst, ja Herr, ich möchte neu mit dir anfangen, ich möchte mit dir leben. Jesus hat auch so geredet. Er hat gesagt, der Vater im Himmel, der lässt die Sonne aufgehen über Böse und über Gute, und er lässt regnen über Gerechte und über Ungerechte. Das heißt, er rächtet nicht. Er gibt nicht jedem das, was eigentlich der jetzt in dem Augenblick verdient hat, sondern stattdessen überschüttet er uns mit seiner Güte. Hast du schon mal gedacht, so jetzt das herrliche Skifahren? Gibt sicher einige Skifahrer, die jetzt mal auf der Planei waren und das traumhafte Wetter und das Panorama und vielleicht nach in der Hütte das herrliche Essen dort, vielleicht auch in guter Gemeinschaft mit Freunden. Einfach dieser ganz herrliche Tag, dass du sagst, wie ungerecht, ich habe das doch eigentlich gar nicht verdient. Ja, ich ändere jetzt mein Leben. Ich glaube, das sagen die wenigsten. Wir sagen stattdessen, es geht mir gut, also bin ich gut. Und wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir, was soll das Ganze jetzt, warum habe ich das verdient? Warum geht es mir so schlecht? Und es geht darum, dass wir neu einen Blick dafür kriegen, wie viel Gutes uns Gott tagtäglich gibt, dass er uns durch dieses Gute locken möchte. Also das Gute sind sogenannte Lockrufe. Lass dich doch gewinnen. Komm, leb doch mit mir. Ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was für dich gut ist. Nimm die Gebote ernst, die ich dir gegeben habe. Sie sind für dich das Allerbeste. Ich weiß, wie dein Leben gelingen kann. Lebe doch mit mir. Und gerade für euch Konfirmanden, die Konfizeit ist die große Chance, das wirklich zu entdecken. Es ist eine erschreckende Klarheit, wie der Apostel Paulus hier jetzt weiterredet. Vers 5, wir haben es schon gehört. Er schreibt, du verhärtest dich mit deinem verstockten, unbußfertigen, also nicht zur Umkehr bereitem Herzen. Häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Gott wird jedem das geben, was er verdient. Gott ist absolut gerecht. Wir haben es auch im Anspiel gesehen, also der König absolut gerecht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich denkt, ja, Gericht Gottes, puh, also Gott ist Liebe und so weiter, aber Gericht Gottes, passt es überhaupt? Ja, möchtest du uns jetzt Angst machen damit? Ich kann nur sagen, die ganze Bibel spricht davon, dass wir Gott verantwortlich sind. Das ist unsere Menschenwürde. Er hat uns geschaffen als seine Ebenbilder. Das heißt, wir können ihm auch Antwort geben. Und er besteht auch darauf, dass wir ihm Antwort geben müssen. Es ist unsere Chance, es ist unsere Menschenwürde. Und er wird uns auch dazu rufen. Auch dann am Ende, wenn das Gericht kommt. Da wird alles zur Sprache kommen. Und Paulus buchstabiert es geradezu in erschreckender Weise durch, was das bedeutet. Er sagt in Vers 7, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit. Das ist die Heiligkeit Gottes und die Wirklichkeit und Barmherzigkeit nach Ehre und unvergänglichem Leben und das Gericht Gottes denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Die also Gott vergessen, die auf falschen Wegen unterwegs sind, wo deutlich wird, sie wollen ihr eigenes Leben führen und nicht mit Gott. Es gibt ein Gericht Gottes. steht völlig außer Frage. Und da brauchen wir uns überhaupt nicht darüber streiten. Es wird einfach so sein. Wir werden das alle erleben. Mag sein, dass wir es nicht so auf dem Schirm haben, aber wir werden alle eines Tages vor dem Angesicht Gottes stehen. Ja, möchte Paulus uns drohen, möchte Paulus uns Angst machen? Der Apostel Paulus, er möchte uns einfach damit locken. Er möchte, dass diese Fassade der Selbstgerechtigkeit, dass die abfällt. Also dieser Glaube in uns, es passt eh alles so, ich bin eh gut, den möchte er bei uns wegnehmen. Er will sagen, begreife es, Jesus ist gekommen, Jesus, das Evangelium, die Kraft Gottes zur Rettung für alle, die sich das von Jesus gefallen lassen, die sich darauf einlassen. Er wünscht sich das, er möchte einfach, dass wir das für uns annehmen. Es ist ein Angebot, das jedem von uns gilt. Es gilt auch dir ganz persönlich. Und die Bibel, die hält uns da einfach einen Spiegel vor. Sie sagt uns unbequeme Dinge, Dinge, die wir nicht gerne hören, die wir auch nicht gerne für wahr halten möchten, aber Dinge, die doch so kommen werden. Es ist ja so, die Wirklichkeit hat es an sich, dass sie nicht danach richtet, was wir uns wünschen, sondern dass sie einfach so ist, ja, wie sie ist. Und deshalb meine Bitte an dich ganz persönlich, lass dich locken. Lass dich locken von Jesus in seine Arme, dass du in seine Arme ganz neu umkehrst, dich auf ihn einlässt und dass du erfährst, was es heißt, Vergebung deiner Sünden zu empfangen, ein Zuhause zu haben, gerecht gesprochen zu werden von ihm, beim Vater angenommen zu sein, sein Kind zu sein. Lass dich einfach locken und mach dich auf zu Jesus, der alles für dich getan hat, der wie dieser König die Strafe für dich getragen hat. Gott segne dich und ich möchte dafür beten, dass das in unser aller Leben passiert. Herr, ich bitte dich, lass das nicht vergeblich geschehen sein, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Amen.